I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Spektakulär im Augenblick ist für mich, dass ich auf der SNEC bin. Wer bis zum Ende hört, der hört dann auch die Werbung für diese Messe bzw. Konferenz. Die Konferenz geht vom 10. bzw. vom 11. bis zum 13. und die Messe geht vom 13. bis zum 15. Entsprechend wird jetzt noch einmal diese Werbung gebracht und dann kommt irgendwas anderes. Es ist die weltgrößte Messe. Wird auch in der Werbung erzählt. Und es sind über 3.500 Aussteller, 400.000 Quadratmeter Fläche etc. pp. Also all diese Daten, die man auch im Internet nachschlagen kann. Für mich bedeutet das enorm viel Laufen. Das ist vielleicht auch so nicht schlecht, aber ich war gestern schon, und gestern war wirklich nur Konferenz und trotzdem bin ich so viel rumgerannt, völlig erschöpft. Also gestern war erster Konferenztag mit irgendwelchen Sachen reden und natürlich habe ich ein paar Interviews schon gemacht und ich war völlig groggy am Ende. Also, apropos, groggy ist jetzt auch ein Wort der Boomer-Generation, die zu bald vorgeschlagen wurden, des schrecklichsten oder überhaupt Boomer-Wortes des Jahres 2024. Groggy hat es nicht geschafft, irgendwas anderes hat vergessen, was ist auch nicht so wichtig. Aber ich benutze, mir ist das nämlich aufgefallen, als ich das gelesen habe, was ich im Übrigen ganz charmant finde, ich finde es gar nicht so schlecht, dass ich viele dieser Wörter, die dort vorgeschlagen wurden, verwende. Manche kenne ich natürlich und verwende ich mit Absicht nicht, weil ich sie furchtbar finde. Aber ja, so ist das eben. Man wird älter und das merke ich auch hier an dieser Messe. Ich bin auf dieser Messe seit über 20 Jahren. Ich habe die erste SNEC miterlebt, habe das alles von Anfang an gesehen, wie das sich so entwickelt hat und so. Und natürlich sind auch viele der Protagonisten aus Deutschland da. Wir sind jetzt alle viel grauer geworden. Also ich bin ja hier noch mit schwarzen Haaren aufgeschlagen. Ja, das ist alles nicht mehr. Wir sind jetzt alle ziemlich weiß und meistens Männer. Das ist auch so eine Sache, die ich ja schon oft auch hier im Bereich dieses Podcasts, aber eben auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder angeprangert habe, dass wir in der Photovoltaikindustrie oder in der erneuerbaren Energieindustrie zu wenig Frauen haben. Es gibt Ingenieurinnen, es gibt sehr viele Firmeninhaberinnen tatsächlich, aber so im Licht, also zum Beispiel auf der Bühne oder so, produzieren sich fast nur Männer. Das sind alles gute Typen, also die machen das auch gut und so. Aber ich finde, da fehlt was. Also es gibt auch einige Frauen in der Branche. Ich habe ja auch schon einige interviewt. Vielleicht werde ich auch mal eine Serie machen, eben Frauen in der Photovoltaik oder Frauen in den erneuerbaren Energien oder so. Das brennt mir eigentlich schon eine längere Zeit unter den Nägeln. Aber hier fällt es eben auf, dass ja die Reden zum Beispiel auf der Konferenz sind meistens männlich dominiert, was nicht sein muss. Weil, wie gesagt, die sind ja da, nur sie stellen sich nicht ins Licht. Und das ist sehr schade. Ja, und wie gesagt, die Messe hat sich über die Jahre entwickelt. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt angekommen, den ich früher so gar nicht vermutet hatte, dass ich den nochmal erleben werde. Nämlich damals habe ich gedacht, ja, Photovoltaik, 100% erneuerbare Energien, das ist super, das ist ein Traum, das ist eine Utopie, für die lebe ich und so weiter. Aber ich habe damals nicht so wirklich angenommen, dass ich das noch erleben werde, dass die Realität wird. Jetzt stößt uns die Realität drauf, dass das passieren muss, und zwar umgehend. Und interessant auch, auf meinem Badge steht Journalist. Ich sehe mich ja gar nicht mehr als Journalist eigentlich. Also ich bin ja auch aus diesen Journalistenvereinigungen ausgetreten, aus Gründen. Und ich möchte eigentlich auch nicht mehr mit den Journalisten, wie es sie zum Beispiel in Deutschland gibt, irgendwie über einen Kamm geschoren werden. Ich sehe mich eher so als Chronist und entsprechend eben kann ich auch zurückschauen auf das, was war und was jetzt eben gerade passiert. Also ich nehme tatsächlich an der Geschichte direkt teil. Das ist schon ziemlich cool. Wie gesagt, jetzt sind wir an so einem Punkt, wo diese ganze Geschichte einfach eine absolute Notwendigkeit wird. Und wir sind aber auch noch an einem weiteren Punkt, den ich auch noch interessant finde, den ich auch, ja, der sich ja so über die Jahre hinweg entwickelt hatte, den ich mir aber vor 20 Jahren hätte auch noch nicht vorstellen können. Das ist nämlich, dass die gesamte Entwicklung, die Forschung und so weiter und so fort, das zum überwiegenden Teil eben jetzt in China ist. Und dass die Chinesen dort in vielen Teilen weit voraus sind, eben auch in der Forschung. Und dass es jetzt für die Deutschen bedeutet, oder auch für andere natürlich, von den Chinesen zu lernen. Und da ist mir so ein Mentalitätsunterschied aufgefallen. Die Deutschen möchten nicht von irgendjemand anders lernen. Die möchten den anderen erzählen, wie sie es zu machen haben. Aber von jemandem zu lernen, das ist schwierig, glaube ich, für viele Deutsche. Sondern sie möchten ihre Meinung kundtun. Und die ist unerschütterlich und wird sich auch über die nächsten Jahrhunderte nicht ändern, weil das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir schon immer so gesagt. Und es gibt aber viele andere Völker oder, ja, das lässt sich gar nicht an Völkern festmachen. Aber hier in Asien ist das Lernen selbst und der Erkenntnisgewinn, das ist sowas wie gute Musik hören oder wie Sex oder was weiß ich. Das ist etwas absolut Geiles, was man gerne machen möchte. Man möchte lernen. Und diese Auffassung, diesen kulturellen Unterschied, den spüre ich jetzt. Und da merke ich eben auch, dass wenn die Deutschen etwas geschafft haben, etwas erforscht haben, einen Nobelpreis bekommen haben, dann waren sie gerne bereit, wohlwollend diese Erkenntnisse an die Welt auszuteilen. Aber jetzt, wo die Situation eine andere ist, wo sie lernen müssten, eben auch in der Industrie natürlich, da sind sie stur. Und damit stehen sie sich selbst im Weg und machen sich selber auch sehr vieles kaputt. Das ist mir tatsächlich hier auch so ein bisschen aufgefallen bei einigen Vorträgen. Zu den Vorträgen, die allermeisten Vorträge sind auf Chinesisch, aber man hat so einen Ohrdüppel, den man sich reinmachen kann, dann kriegt man eine Simultanübersetzung auf Englisch mindestens. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch, ob das dieses Jahr auch dabei ist. Es war auch mal Deutsch irgendwann, aber diesmal ist auf jeden Fall auf Englisch dabei. Es sind einige Vortragende eben auch aus Europa, beziehungsweise auch ein paar aus Amerika. Amerika habe ich jetzt allerdings auch erst zwei gehört. Da müsste ich nochmal gucken. Also ich kann natürlich auch nicht an jeder Session irgendwie teilnehmen oder so. Und apropos jetzt, wo ich aufnehme, ist auch gerade eine Session, die ich eigentlich sehen wollte, und zwar mit Kattel, dieser Batteriehersteller, die jetzt praktisch in die Produktion gehen von neuartigen Batterien, die ja, hat man ja auch in der Presse gelesen, doppelte Kapazität, Aufladezeiten in Sekunden etc. pp. Also all diese ganzen Sachen, darüber werde ich später auch alles nochmal irgendwann berichten. Aber eben die deutschen Vortragenden sind weniger geworden, viel weniger geworden. Und was mir auch negativ aufgefallen ist, ist, dass von offizieller Seite ist da eigentlich so gut wie gar keiner mehr. Also ja, es ist der Jörg Ebel ist angekündigt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also er hat morgen auch eine Rede, die ich mir angucken werde, wenn er dann da ist. Es sind auch ein paar Besucher da. Hans-Josef Hell ist natürlich da. Der hat auch eine Rede gehalten. Da geht es um sein Holozän-Projekt. Das werde ich auch nochmal an anderer Stelle vorstellen. Eike Weber natürlich. Ja, das ist klar. Und dann kommen ja schon andere. Also, ach ja, Burkhard Holder vom VDE. Ich weiß nicht, also so viele Deutsche sind es tatsächlich nicht. Und dann, ja, Martin Green aus Australien und Armin Aberle von Ceres ist zwar ein Deutscher, war früher, glaube ich, auch Chef des Fraunhofer oder eines Fraunhofers, ist aber schon seit vielen Jahren in Singapur, leitet dort das Ceres. Und ich habe ihn dort auch mal besucht und habe auch mal mit ihm ein Interview gemacht, das ist aber auch schon ewig her. Das war damals, als dieser Vulkan in Island explodiert ist und wir, die ganzen Presseleute in Singapur, saßen. Da sollte ein Photovoltaikwerk eröffnet werden von REC, so groß mit Tamtam und so. Und die Journalisten waren alle da, weil die ja so aus der Umgebung kamen. Aber die ganzen Delegierten und die Leute, die das rote Band durchschneiden, die konnten natürlich nicht, weil die Flugzeuge nicht starten konnten in Europa. Das war sehr lustig. Ja, also das sind so die Vortragenden und das ist mau. Ich meine, man muss sich mal überlegen, das sind hunderte von Vortragenden und nur ein paar Deutsche dabei. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Deutschen sich immer mehr aus dem Spiel nehmen. Und dafür besteht überhaupt kein Grund. Denn noch machen die teilweise ja echt einen guten Job in Deutschland. Aber ich habe eben auch in Vorbereitung jetzt auf die Interviews und andere Sachen mir auch so Statistiken angeguckt. Darauf werde ich auch nochmal später eingehen, aber nicht heute. Die Forschungsstatistik im Bereich erneuerbare Energien. Und das ist sehr auffällig tatsächlich. Also da gibt es Deutschland mit 30.000 Patenten im Jahr. Das ist das Jahr 2023. Also die Statistik ist im März oder so erstellt worden, ist von der IRENA. Das ist wenig, aber was noch viel bedrückender ist, das ist noch viel weniger als letztes Jahr, also als 2022. Und man sieht tatsächlich, es ist ein steiler Abfall. Das heißt, Deutschland geht die Forschung im Bereich erneuerbare Energien stark zurück, wirklich stark. Dann ist die USA mit ungefähr 140.000 Patenten. Das ist okay soweit, könnte vielleicht mehr sein, aber ist mal egal. Aber es war eben auch im Jahr 2022 140.000 und auch im Jahr 2021 140.000. Das heißt, es stagniert. Da passiert nichts mehr im Bereich erneuerbare Energien. Und das betrifft sowohl die Grundlagenforschung als auch die angewandte Forschung. So, und dann kommt China. 600.000 eingereichte Patente und die Kurve ist exponentiell. Ja, und das zeigt mir natürlich, wo da, wie es so schön heißt, gerade der Hammer hängt. Es wird ja immer so diskutiert, ja, wir müssen dann die Chinesen eindämmen und wir lassen keine Module mehr rein und hier und da. Ja, ja, dann macht das doch. Das ist zwar Quatsch und auch ziemlich hirnrissig und insgesamt dumm, wenn man sich überlegt, was wir eigentlich für eine Aufgabe als Welt vor uns haben. Aber am Ende braucht China nicht ein einziges Modul nach Deutschland zu schicken. Die verdienen einfach nur schon an den Patenten. Also ich glaube, das ist keine so gute Idee. Und das ist natürlich auch logisch am anderen Ende, dass an einer Kooperation nichts vorbeiführt. Und das habe ich auch in den verschiedenen Interviews dann immer wieder auch bestätigt bekommen. Auch dieses 70-Terawatt-Ziel. Als ich das mal vor ein paar Wochen hier, ich glaube, das war die Sendung Solarpunk, ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, veröffentlicht habe. Ich müsste dann nachher nochmal gucken. Da habe ich auch ein paar böse Botschaften bekommen von manchen. So, ja, das ist alles Quatsch. Wir müssen erstmal die Photovoltaikindustrie aufbauen in Deutschland und dann können wir nochmal später, wenn wir konkurrenzfähig sind mit den Chinesen, irgendwas machen. Das ist Quatsch. Denn wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Wenn wir jetzt warten, bis irgendjemand da mal so aus dem Moosepot kommt und gerade die Deutschen brauchen für alles immer ein bisschen länger, dann ist die Erde längst untergegangen. Und diese 70 Terawatt, die damals von Pierre Verlinden eben verkündet wurden in diesem Science-Papier, sind auch bestätigt. Zum Beispiel von einer Ölfirma, von Shell. Shell hat eine Studie herausgegeben, hat gesagt, ja, wahrscheinlich 66 Terawatt elektrische Energie, die wir benötigen für die komplette Ablösung der Fossilen, wenn die Erde überleben soll, beziehungsweise die Menschheit überleben soll. Der Erde ist das wahrscheinlich ziemlich egal. Und Eike Weber geht von 75 Terawatt aus und letztendlich, ehrlich gesagt, ist das ziemlich egal. Wir haben so einen Korridor zwischen 66 und 75 Terawatt bis zu einem Zeitpunkt X. Früher, die Verlinden-Studie geht von 2050 aus, das hat man schon längst revidiert. Man sagt eigentlich jetzt eher so offiziell 2040, inoffiziell sagt man aber, wir müssen noch schneller sein, vielleicht bis 2030. Wenn man sich dann dazu die Kapazität anguckt, die aktuell existiert, dann muss jedes Land das Gleiche machen, was China auch macht, und zwar produzieren, dass die Heide wackelt. Und zwar völlig egal wie. Und wenn dann so eine FDP daherkommt und sagt, und übrigens die FDP hat das Forschungs- und Bildungsministerium unter sich, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass Fördermittel für erneuerbare Energien gestrichen wurden. Und die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieser Knick in der Patenterei bekommt. Also wenn die Leute von methodisch inkorrekt werden, in Zukunft mal wieder was irgendwie für die Solartechnik erforschen wollen, dann werden ihnen wahrscheinlich mittlerweile die Mittel dafür gestrichen worden sein. Weil für diesen Bereich gibt es kein Geld mehr. Und diese Patente, die dann irgendjemand anders macht natürlich, diese Forschung findet überall statt auf der Welt und da ist es auch so ein bisschen wie ein Dackelrennen, wer zuerst kommt, mal zuerst, wer das zuerst veröffentlicht hat in den Papers, wer zuerst die Sachen patentiert hat, soweit das patentierbar ist, der malt dann auch zuerst. Aber Deutschland hat sich da eben über diese Ministerien selber aus dem Spiel genommen. Also ich will das jetzt auch gar nicht so groß ausführen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen alle, jedes Land muss das Gleiche tun, was China auch macht. Und auch mit Subventionen. Früher war ich wirklich ein Gegner von Subventionen, ich muss das ehrlich sagen. Aber ich denke, die Zeit ist jetzt eine andere. Und die Katastrophe, in der wir uns gerade befinden, wenn auch noch am Anfang, aber wir befinden uns innerhalb einer Katastrophe, die können wir nur durch solche konzertierten, weltweiten Aktionen aufhalten. Und dazu gehört es auch, dass man sämtliche Subventionen, die ja fraglos existieren, aus den fossilen herausnimmt und in die Erneuerbaren hineinsteckt und noch was drauf tut. Also ich würde wirklich sagen, man kann an vielen Stellen sparen. Da fallen mir wirklich ein paar ein, aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwie rumpopulisieren. Aber wo man im Augenblick nicht sparen kann, ist in den erneuerbaren Energien. Da muss richtig Geld reingesteckt werden. Und all diese ganzen Möglichkeiten mit Zöllen, mit anderen Sachen. Also Eike Weber wird auf der Intersolar ein Projekt vorstellen, das nennt sich DPP. Das ist sozusagen eine Selbstverpflichtung, einen bestimmten Anteil an deutscher bzw. europäischer Solartechnik mit unterzubringen. Das ist okay, ich finde das ganz gut eigentlich. Aber Selbstverpflichtungen sind natürlich so eine Sache. Das ist, wenn man so will, so eine Art Solidarbeitrag. Das heißt, wer in Deutschland Solaranlagen kauft oder eine Solaranlage kauft, gibt ein bisschen mehr Geld aus dafür, dass dann eben auch deutsche Module bezahlt werden können oder französische oder niederländische Module oder was weiß ich. Das hoffe ich, dass das klappt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eike Weber hat erzählt, er hat das nachgerechnet und das ist kein Problem. Da wird nicht so viel mehr bezahlt. Und diese Selbstverpflichtung ist dann so eine Art Zertifikat. Dann hat die Firma dieses Zertifikat in der Hand und sagt, hier unsere Produktion oder unsere Produkte, die wir bei euch aufs Dach packen, davon sind zumindest nominell erstmal 10% oder 5% aus europäischer Herstellung. Und so könnte man dann eben eine deutsche bzw. eine europäische Solarindustrie aufbauen. Das ist langsam und ja, mühsam und man muss das erklären. Und es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, das dann am Ende zu kontrollieren, ob das auch eingehalten wird. Das sind sehr viele Wenns und Abers. Viel besser wäre, wenn der deutsche Staat einfach das Geld draufpackt. Wie gesagt, er holt sich das von den Fossilen, also Kerosinbesteuerung, Dienstwagenprivileg, diese ganzen lustigen Tankrabatte, die es da so gibt und, und. Also da ist genug, wo man tatsächlich einsparen könnte und das Geld dann so rüberschaufelt zu den Erneuerbaren. Denn, wie gesagt, wenn wir es nicht machen und wenn es nicht zu diesen 70 Terawatt kommt, dann war es das. So, das hat Eike Weber auch heute in einem Vortrag, oder ich weiß gar nicht, ob er es war, oder jemand anderes, aber ich unterstelle ihm mal, dass er das gesagt hat. Uns hier, also die wir jetzt schon seit über 20 Jahren hier rumwursteln in der erneuerbaren Energien-Szene, ist das schon so ein bisschen egal, weil dann nehmen wir eh nicht mehr. In 20 Jahren ist der Sack zu, spätestens. Aber die Leute, die heute 20 sind, die haben dann ein ganz anderes Problem. Und wie gesagt, da ja, muss jetzt mal die Stafette auch übergeben werden und es muss dann eben entsprechend dies so angepackt werden und gelöst werden. So, morgen beginnt die Messe. Da muss ich relativ viel laufen. Es ist wirklich ein Riesengelände. Also das ist ja auch noch mehrstöckig. Es ist aber von der Lauferei besser als das alte Messegelände, habe ich gesehen. Man braucht eigentlich nicht so viele leere Strecken überwinden. Dann werde ich mal sehen, was ich noch so zusammenbekomme. Und weil ich das eingangs oder zwischendrin auch immer wieder erwähnt habe, was jetzt passiert ist, ich habe mehrere Interviews aufgezeichnet, ich habe mehrere Reden aufgezeichnet, ich habe auch verschiedene andere Sachen aufgezeichnet als Film und als Fotos und das Ganze mündet jetzt dann in einen Film über die SNEC. Dann gibt es einen Film über diese Sachen, die ich jetzt hier auch kurz anklingen lassen habe, also Forschung und Entwicklung, Zukunft der Photovoltaik und so weiter und so fort, in verschiedenen Interviews. Also das ist dann sozusagen ein Zusammenschnitt oder eine Kompilation von verschiedenen Interviews. Und last but not least, dann gibt es nochmal die Interviews im Einzelnen und auch einige aufgezeichnete Speeches, auch nochmal extra, die dann eben entsprechend alle auf dem Kanal, den ich dann auch nochmal nennen werde, veröffentlicht werden. Ja, und das sollte eigentlich alles nächste Woche passieren. kann ich jetzt noch nicht garantieren. Ja. Ansonsten, um auch positiv zu enden, hier, das Ganze macht Spaß und mal sehen. wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Apropos diese Wahl da, die EU-Wahl in Deutschland oder in Europa. Ich habe gedacht, das hätte hier irgendwie ein gewisses Echo, aber das wird kaum wahrgenommen. Auch in der Industrie nicht so sehr, weil ich glaube, da ist die Emanzipation auch schon so groß. Was ich auch gelernt habe, ist zum Beispiel, dass Vietnam ein viel größerer Markt ist mittlerweile als Deutschland im Bereich Zellen oder auch andere Sachen. Das ist einfach unfassbar, dass insgesamt Asien in diesem Bereich genau das macht, was ich hier eben auch erläutert habe, nämlich aufholt und zusieht, dass man im eigenen Land die Kapazitäten aufbaut, die notwendig sind, um das Ganze im Prinzip insgesamt dann nachher auf die 70 Terawatt zu drücken. Und man sieht das auch in den verschiedenen Statistiken, dass insbesondere die asiatischen, oder ich ziehe mal zusammen, Asia-Pacific, da ziemlich echt klotzen. In Australien auch, aber das, was mich ein bisschen ärgert an Australien, ist, die haben auch viel größeres Potenzial als zum Beispiel Vietnam. Also die Kapitaldecke in Vietnam ist okay jetzt im Augenblick, die haben auch wirklich einen Wirtschaftsboom, aber noch lange nicht so fett wie in Australien. Und dort steht einfach die Mining-Industrie dem Ganzen entgegen. Die halten tatsächlich den Deckel drauf, dass diese Explosion, die nämlich stattfinden könnte in Richtung Erneuerbare, mit all den neuen Jobs, mit all den ganzen Sachen, nicht passiert. Weil die wären von einem Tag zum anderen arbeitslos. Die würden von einem Tag zum anderen nichts mehr verdienen. Wenn die keine Kohle mehr exportieren, dann ist ein riesiger Industriezweig weg. Natürlich ist das gut für die Menschen und gut für die Arbeiter und alles Mögliche. Aber es ist natürlich nicht gut für die, die diese Öl- bzw. Kohleminen und die anderen Minen, also Uran natürlich auch, besitzen. Die werden alles tun, um das zu verhindern. Die haben direkte persönliche Interessen daran, dass erneuerbare Energien in Australien nicht Fuß fassen. Das Potenzial ist gigantisch dort, aber ja, passiert eben nicht. Und das ist etwas, was Martin Green so deutlich nicht gesagt hat, aber man hat es ja, oder man hört es ja auch so zwischendurch immer wieder raus. So, und jetzt habe ich doch sehr viel gequasselt. Ich wollte das ganz kurz halten. Also, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Und jetzt kommt Reklam.
Die SNEC PV Expo wird vom 11. bis 15. Juni 2024 im National Exhibition and Convention Center Shanghai stattfinden. Als internationale und weltgrößte Veranstaltung dieser Art versammelt die SNEC über 3.100 Unternehmen auf einer Fläche von über 400.000 Quadratmetern. Die Ausstellung deckt alle Aspekte der Photovoltaikindustrie und mit ihr verbundener Bereiche ab. Mehr als 5.000 wichtige Gäste sind eingeladen, an dem parallel verlaufenden Kongress teilzunehmen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.